SRF 1.
.30 Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Rasa, raus aus der Sackgasse und weg mit der Masseneinwanderungsinitiative. Das Anliegen hat im Nationalrat kaum Anhänger.
Die Schweiz ist bereits aus der Sackgasse raus.
Wir brauchen Rechtssicherheit und nicht noch einmal eine Warteschlaufe.
Die burmesische Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi will geflüchtete Rohingyas wieder aufnehmen, unter bestimmten Bedingungen. Die Ski-WM in St. Moritz dieses Jahr.
Die Ski-WM St. Moritz 2017 war nachhaltig,
sagt der Professor, welcher den Anlass im Namen der Organisatoren durchleuchtet hat. Kritischer sieht es die Naturschützerin. Was ist für die Wirtschaft, den Tourismus und die Natur geblieben nach der Ski-WM in St. Moritz? Das klären wir im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic und Valerie Wacker. Sie hat die Nachrichten.
Systemrelevante Banken sollen Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer als Kunden akzeptieren müssen. Das verlangt der Ständerat mit 23 gegen 14 Stimmen. Seit einigen Jahren lehnen Schweizer Banken immer wieder Kunden ab, die im Ausland leben. Grund sind strengere Regeln für Banken seit der Finanzkrise. Finanzminister Ueli Maurer sprach sich gegen den Vorstoß aus. Man dürfe die Banken nicht dazu verpflichten, Risiken einzugehen. Sagt auch der Nationalrat ja, muss der Bundesrat ein Gesetz dazu vorlegen. Die Ökonomen der Credit Suisse glauben, dass die Schweizer Wirtschaft dieses Jahr weniger stark wachsen werde als angenommen. Sie haben ihre Prognose für 2017 nach unten korrigiert von 1,5 auf 1%. Grund für die Korrektur sei das schwache Wirtschaftswachstum im ersten Halbjahr. Für den Rest des Jahres sind die CS-Ökonomen jedoch optimistischer, dies weil alle Wirtschaftsindikatoren nach oben zeigen würden. Der Bund soll wirksamer gegen Computerangriffe vorgehen können. Dazu soll er ein Cyber-Security-Kompetenzzentrum schaffen. Das verlangt der Ständerat mit 41 gegen 4 Stimmen. Das Kompetenzzentrum soll mit Experten der Hochschulen und der IT-Industrie zusammenarbeiten. Auch Vertreter der großen Verkehrs- und Energiebetriebe sollen dabei sein. Der Bundesrat ist gegen den Vorschlag. Es gebe beim Bund schon genug Kompetenz in der Cybersicherheit, sagte Finanzminister Ueli Maurer im Ständerat. Der Bund wehre heute täglich erfolgreich Cyberangriffe ab. Die Axpo wird im laufenden Geschäftsjahr in die Gewinnzone zurückkehren. Wie der Energiekonzern mitteilt, sei deshalb die Suche nach Investoren abgebrochen worden. Die Investorensuche hatte Axpo letztes Jahr angekündigt, als sie einen Rekordverlust von 1,25 Milliarden Franken schrieb. Der Strommarkt habe sich besser entwickelt als erwartet, erklärt Axpo zu ihrer Gewinnankündigung. Bald dürfte es nicht mehr nötig sein, die online erstellte Steuererklärung zu unterschreiben. Der Ständerat hat eine entsprechende Motion von FDP-Ständerat Martin Schmid angenommen. Sie verlangt, dass die Steuererklärung künftig nicht mehr per Formular auf dem Postweg freigegeben werden muss. Sie könnte also rein digital eingereicht werden. Mit dem Anliegen einverstanden ist auch der Bundesrat. Das Geschäft geht nun an den Nationalrat. Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat eine virtuelle Währung aus dem Verkehr gezogen. Die Anbieter der sogenannten E-Coins hätten Publikumseinlagen in Millionenhöhe entgegengenommen, ohne über die dafür nötige Bankenbewilligung zu verfügen, teilt die FINMA mit. Die FINMA hat den Konkurs über den Herausgeber der Währung eröffnet und warnt vor solchen Scheinkryptowährungen. Der Wirbelsturm Maria hat auf der Karibikinsel Dominica eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Dominicas Regierungschef schrieb auf Facebook, er wisse nicht, wie viele Menschen verletzt oder gar ums Leben gekommen seien. Laut ersten Informationen sei die Zerstörung auf der Insel groß. Maria ist inzwischen auf einen Sturm der Kategorie 4 herabgestuft worden. Das US-Hurrikanzentrum sagt aber, weitere Inseln müssten sich auf hohe Wellen, Sturmfluten und Erdrutsche einstellen. Der größte Staatsfonds weltweit, jener von Norwegen, hat die Grenze von 1.000 Milliarden US-Dollar überschritten. Das hat die norwegische Zentralbank bestätigt. Der Staatsfonds war 1998 aufgesetzt worden. Zuletzt war er an etwa 9000 Firmen beteiligt. Der norwegische Staatsfonds hat sein Geld vor allem aus der Erdölförderung in der Nordsee. Das Wetter. Im Norden ist es heute wechselnd bewölkt mit einigen Schauern. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1500 Metern. Im Süden dominiert die Sonne. Morgen setzt sich die Sonne auch im Norden allmählich durch. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 16 und im Süden bei 23 Grad.
Für die SVP ist die Initiative eine reine Zwängerei. Rasa, raus aus der Sackgasse, will ihre Masseneinwanderungsinitiative faktisch rückgängig machen. Heute wird die Rasa im Nationalrat verhandelt und hat dort auch keinen einzigen vorbehaltlosen Anhänger. Auch ein Gegenvorschlag ist chancenlos. Wie das tönt, weiß Corinne Vinzenz.
Aus der Sackgasse wollen die Rasa-Initianten die Schweiz führen, aus einer Sackgasse, in die die Schweiz am 9. Februar 2014 mit dem Ja zur SVP-Initiative ihrer Ansicht nach abgebogen sei. Nur, das war im Nationalrat von verschiedenen Seiten zu hören, unter anderem von Marco Romano von der CVP.
Die Schweiz ist bereits aus der Sackgasse raus.
Das Parlament habe die Masseneinwanderungsinitiative umgesetzt mit dem sogenannten Inländervorrang, der Regel also, dass zuerst Arbeitslose in der Schweiz von freien Stellen erfahren sollen. Eine Umsetzung, die dem Volkswillen Rechnung trage, betonte Balthasar Glättli, Fraktionschef der Grünen.
Wir haben dieses Kunststück ganz im Gegensatz zum Bundesrat gewollt und geschafft.
Überholt und überflüssig sei darum die Initiative unterdessen. Diese Ansicht teilte auch die SP. Nadine Masshardt stellte fest.
Das Hauptziel der Rasa-Initiative, der Erhalt der Bilateralen, ist bereits erfüllt.
Komme Rasa trotzdem zur Abstimmung, könne das gefährlich sein, befürchteten viele im Rat. Denn wie müsste man ein klares Nein zu Rasa, wie das rechts und links erwarten, interpretieren? So, dass man die Masseneinwanderungsinitiative doch noch wortgetreu umsetzen soll, mit Höchstzahlen und Kontingenten? Matthias Jauslin von der FDP graut vor dem Wehrweisen nach einem solchen Urnengang.
Solche Interpretationsspielräume, meine Damen und Herren, führen nicht aus der Sackgasse, sondern direkt in die Unsicherheit.
Er appellierte im Namen seiner Partei an die Initianten, das Begehren bitte doch noch offiziell zurückzuziehen. Für die Rasa-Urheber allerdings kommt ein Rückzug nach wie vor nicht in Frage. Höchstens dann, wenn das Parlament doch noch einen Gegenvorschlag verabschieden würde. Zwei solche lagen heute auf den Pulten im Nationalrat von den Grünen und den Grünliberalen, unterstützt von SP und BDP. Sie wollen beide den Zuwanderungsartikel entschärfen. Eine Abstimmung über einen solchen Gegenvorschlag würde Klärung bringen, zeigte sich die grünliberale Fraktionschefin Tiana Angelina Moser überzeugt.
Es ist sogar eine Chance, dem Volk nun eine Standortbestimmung und eine Auslegeordnung nach der erfolgten Umsetzung vorzulegen.
Unterstützung bekam sie von der BDP. Doris Campbell warb auch für diesen Gegenvorschlag.
Hier würden wir eine Antwort bekommen, ja oder nein.
Aber die beiden Gegenvorschläge werden ziemlich sicher keine Chance haben. FDP, CVP und naheliegenderweise auch die SVP sind gegen eine Abschwächung des Zuwanderungsartikels. Die SVP hadert vielmehr nach wie vor mit dem Parlament, weil es die Masseneinwanderungsinitiative nicht richtig umgesetzt habe. Denn nicht die SVP habe die Schweiz in eine Sackgasse geführt, so Parteipräsident Albert Rösti.
Vielmehr haben die Personenfreizügigkeitsbefürworter die Sackgasse geschaffen.
Unabhängig vom Ausgang der Debatte heute, sie ist immer noch im Gang, werde darum die SVP, das bekräftigte sie heute noch einmal, noch dieses Jahr mit Unterschriftensammeln beginnen für eine neue Initiative zur Abschaffung der Personenfreizügigkeit mit der EU.
Corinne Vinzenz. Und wie ist es eigentlich wirklich mit der Zuwanderung? Wird der Ausländeranteil immer grösser? Gibt es auch jedes Jahr mehr Grenzgänger? Dazu haben wir für Sie Antworten zusammengestellt online auf srf.ch/news unter dem Titel «5 Fakten zur Zuwanderung in der Schweiz». Aber bitte nicht jetzt surfen, denn hier im Rendezvous haben wir dies noch für Sie vorbereitet. Konnte sich St. Moritz mit seiner Ski-WM eine Medaille holen? Die Schiedsrichter streiten. Hat Aung San Suu Kyi Mut bewiesen? Nicht genug, finden die Rohingyas und die UNO. Und hat UNO-Generalsekretär Guterres in den ersten 10 Monaten in seinem Amt Pflöcke eingeschlagen. Ja, sind sich Beobachter einig, doch mit eingeschlagenen Pflöcken allein wird die Welt nicht besser. Die Ski-WM in diesem Jahr in St. Moritz war für die Schweiz ein großes Fest.
Der Weltmeister heißt Luca Erni.
Doppelsieg für die Schweiz.
Gerhard Feitz braust dem Ziel entgegen und übernimmt die Spitze in diesem Rennen mit 1:38,91.
Ja, 7 Medaillen gab's für uns. Doch die WM im eigenen Land sollte nicht nur sportlich ein Erfolg werden, sondern auch wirtschaftlich. Und sie sollte nachhaltig sein. Ist das alles gelungen? Heute haben die Verantwortlichen Bilanz gezogen. Raphael Vonmatt war dabei.
Die Zahlen sehen gut aus. Die Ski-WM in St. Moritz hat im Kanton Graubünden im Februar zu 140'000 zusätzlichen Übernachtungen geführt und national zu einer Bruttowertschöpfung von 140 Millionen Franken, wie das Organisationskomitee heute mitteilt. Aber nicht nur sportlich und wirtschaftlich sei die WM gelungen, sondern sie sei auch nachhaltig gewesen für Umwelt und Gesellschaft. Zu diesem Schluss kommen 2 Schweizer Tourismusprofessoren, die dies untersucht und in einem Bericht festgehalten haben. Einer von ihnen ist Hans-Rudi Müller von der Universität Bern. Er sagt, die WM sei in doppelter Hinsicht nachhaltig gewesen.
Auf der einen Seite, dass keine Sauereien angerichtet wurden, es gibt keine Altlasten im Nachgang. Auf der anderen Seite aber auch, hat man viele Innovationen angedacht, hat viele dieser Innovationen umgesetzt, nicht alle, sodass man sagen kann, ist nachhaltig und auch innovativ gewesen.
Innovativ sei etwa die Idee gewesen, auch Jugendlichen Verantwortung zu übertragen und sie in das Organisationskomitee der Ski-WM einzubinden. Und innovativ sei auch gewesen, dass St. Moritz sein historisches Erbe als Veranstalter von Olympischen Winterspielen durch Infotafeln sichtbar gemacht habe. Und auch was die Umwelt betrifft, zieht Müller eine positive Bilanz. Der Umbau der Rennpisten sei umweltschonend gewesen. Weiter sei an der Ski-WM viel Abfall rezykliert worden. Und man habe einen neuen Hybrid-Elektrobus eingesetzt. Gescheitert ist dagegen das Projekt, die Ski-WM energieneutral durchzuführen. Und der Anteil der Besucher, die mit dem öffentlichen Verkehr anreisten, lag mit 30% unter den Erwartungen. Deutlich kritischer als die Bilanz des Berichts im Auftrag der Organisatoren ist dagegen das Urteil der Umweltverbände. Jacqueline von Arx, Geschäftsführerin von Pro Natura Graubünden, sagt, die Eingriffe in die Natur im Vorfeld seien groß gewesen, etwa im Zielgelände und beim Umbau der Rennpisten. So wurden 5 zusätzliche Tunnels gebaut, um Pisten aneinander vorbeizuführen. Aus Sicht von Pro Natura sei das einzig Positive, dass die temporären Einrichtungen wie Tribünen und Mediencontainer wieder abgebaut wurden.
Die ganzen Schäden oder Ummodellierungen, die entstanden sind, wurden dann nach den Spielen eigentlich wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgeführt. Das ist vorbildlich.
Aber eine Verbesserung für die Umwelt habe die Ski-WM keine gebracht. Nun wollen die Organisatoren von Grossanlässen das Nachhaltigkeitskonzept auch bei künftigen Sportanlässen in der Schweiz anwenden, etwa bei der Eishockey-WM 2020. Tauglich sein könnte das Konzept auch für mögliche Olympische Winterspiele in der Schweiz. Doch was die nächste Olympiakandidatur, jene von Sion 2026, betrifft, ist der emeritierte Tourismusprofessor Hans-Rudi Müller kritisch in Bezug auf die Nachhaltigkeit.
Ich bin relativ skeptisch, dass das mit Sion 2026 gelingt.
Für Jacqueline von Arx von Pro Natura sind nachhaltige Winterspiele gar illusorisch, wenn es nicht einmal gelinge, eine Ski-WM energieneutral durchzuführen. Ihr Fazit: Olympische Spiele seien einfach eine Nummer zu groß für die Schweiz.
Raphael von Matz und den anderen Tourismusprofessor, der die Bilanz zur WM gezogen hat, den hören wir im Tagesgespräch um 1. Entbrannt ist der Konflikt am 25. August. In Burma greifen militante Muslime burmesische Sicherheitskräfte an. Die Armee schlägt seither mit aller Härte zurück. Mehr als 400'000 Rohingyas, also Angehörige dieser muslimischen Minderheit, sind seither vor der Armee ins benachbarte Bangladesch geflohen. Heute Morgen äußerte sich Regierungschefin Aung San Suu Kyi zum ersten Mal zur Gewalt. Sie hielt eine Rede vor Diplomaten in der Hauptstadt. Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger hat zugehört.
Wer auf eine große Geste von Aung San Suu Kyi gehofft hatte, wurde heute enttäuscht. Die Friedensnobelpreisträgerin fand lediglich ein paar tröstende Worte für die Hunderttausenden, die inzwischen Schutz in Bangladesch gesucht haben.
We are concerned to hear that numbers of Muslims are fleeing across the border to Bangladesh.
Wir sind besorgt, dass zahlreiche Muslime über die Grenze nach Bangladesch fliehen. Wir möchten herausfinden, weshalb dieser Exodus geschieht. Auf der anderen Seite der Grenze liegt die Antwort. Der 17-jährige Ayatollah lässt in einer Klinik seine Schusswunde am Arm behandeln. Der Nachrichtenagentur AFP erzählt er, die Armee habe auf alle in seinem Dorf geschossen. Die Soldaten haben alte Leute angezündet, die Menschen abgeschlachtet. Sie haben Bewohner in ihre Häuser eingeschlossen und diese in Brand gesteckt. Hohe UNO-Vertreter sprechen inzwischen von einer ethnischen Säuberung. Aung San Suu Kyi jedoch kritisiert die Armee in ihrer heutigen Rede mit keinem Wort.
It is not the intention of the Myanmar government to apportion blame or to abnegate responsibility.
Die Regierung von Myanmar will keine Schuldzuweisungen machen, aber sie will sich auch nicht vor der Verantwortung drücken. Wir verurteilen Menschenrechtsverletzungen und verpflichten uns, Friede und Stabilität wiederherzustellen. Die Sicherheitskräfte wurden angewiesen, sich strikt an den Verhaltenskodex zu halten und zurückhaltend zu sein, um Kollateralschäden zu verhindern und unschuldige Zivilisten nicht zu verletzen. Es erstaunt nicht, dass Aung San Suu Kyi die Armee mit Samthandschuhen anfasst. Vielmehr zeigt sich, dass die Armee noch heute die Fäden zieht, auch wenn Aung San Suu Kyis Partei NLD die Wahlen vor 2 Jahren klar gewonnen hatte. Wenn schon wenig macht, dann wird von der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi doch etwas erwartet, dass sie das moralische Gewissen des Landes ist. Doch auch diese Rolle füllt sie nicht aus. Vielleicht weil sie, die Tochter eines Generals, der Ideologie der Generäle doch näher steht, als viele angenommen hatten. Vielleicht weil sie ihre buddhistische Wählerbasis nicht verärgern will, indem sie Stellung für die muslimischen Rohingyas bezieht. Das Wort Rohingya erwähnt die Politikerin in ihrer halbstündigen Rede kein einziges Mal. Sie spricht einzig von Muslimen, von Flüchtlingen.
There has been a call for the repatriation of Refugees.
Es gibt Stimmen, die die Rückführung der Flüchtlinge nach Myanmar fordern. Wir sind bereit, diese Flüchtlinge ab sofort zu verifizieren. Das ist das Grundproblem. Die burmesische Regierung akzeptiert die Rohingyas nicht als Staatsbürger. Diese sind de facto staatenlos. Eine Verifizierung bedeutet nichts Gutes für die Rohingyas, sagt Joe Min, der Vorsitzende der Rohingya-Partei für Demokratie und Menschenrechte.
Only foreigners who are not citizens have to apply.
Nur Ausländer müssen verifiziert werden. Wir aber leben seit Generationen hier. Wir kamen von nirgendwo her. Sie müssen uns als Staatsbürger anerkennen, nicht als Flüchtlinge. Zudem haben die meisten Flüchtlinge wohl sowieso keine Papiere mehr, die sie einreichen könnten. Denn von ihren Dörfern ist wenig mehr als Asche übrig geblieben. Aung San Suu Kyi aber sagt beschönigend,
not just looking at the problems, but also looking at those areas where there are no problems.
Wir sollten nicht nur die Probleme sehen, sondern diese Gebiete genauer betrachten, wo es keine Probleme gibt. Wir laden deshalb Diplomaten ein, uns in jene Dörfer zu begleiten, wo sich Muslime im Rakhine gut integriert haben. Dort können Sie die Muslime fragen, wieso sie nicht geflohen sind in diesen Zeiten, in denen die Welt um sie herum in Chaos versinkt.
When everything around them seems to be in a state of turmoil.
Um die Welt von ihren Argumenten zu überzeugen, hat Aung San Suu Kyi den anwesenden Diplomaten angeboten, sie dürften geführt ins Gebiet der Rohingyas reisen. Dort würden sie dann selbst sehen, dass die meisten Dörfer der muslimischen Minderheit intakt seien. Zugang zu diesem Gebiet fordert auch eine Untersuchungskommission der UNO. Doch der UNO will die burmesische Regierung diesen Zugang nicht gewähren. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Massenmord, Folter, Vergewaltigungen, Zerstörung von Dörfern und vergrabene Landminen, um die Rohingyas an einer Rückkehr zu hindern. Diesen Vorwürfen an das burmesische Militär müsse nachgegangen werden, so der Leiter der zuständigen Kommission des UNO-Menschenrechtsrates heute in Genf. Er gehe eigentlich davon aus, dass es auch im Interesse der burmesischen Regierung sei, mit der Kommission zusammenzuarbeiten. Man verlange daher schnellen und uneingeschränkten Zugang zur Westprovinz, sagte Marzuki Darushman vom UNO-Menschenrechtsrat. Er hoffe, dass dieses Problem bald gelöst werde. Doch Burmas UNO-Botschafter reagierte umgehend ablehnend. Zurzeit führe die Armee in der Region Maßnahmen gegen Terroristen durch, so Thin Lin. Als zweiten Schritt werde dann die Regierung Harmonie und Gesetz und Recht mit friedlichen Mitteln wiederherstellen. Eine UNO-Untersuchung sei in dieser Situation nicht hilfreich. Demgegenüber fordern auch Menschenrechtsorganisationen freien Zugang. Wenn Burma nichts zu verstecken habe, sei nicht einzusehen, so etwa Amnesty International, warum Menschenrechts- oder Nothilfeorganisationen angesichts der humanitären Krise den Bewohnern der Region nicht beistehen könnten. Es gebe Beweise, dass in der Westprovinz eine Kampagne ethnischer Säuberung gegen Muslime in Gang sei. Doch Aung San Suu Kyi und ihre Regierung steckten den Kopf in den Sand und wollten von all dem nichts wissen.
Josh Helbert. Er hat sich zum Thema Rohingyas und Burma auch schon geäußert, UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Der 68-jährige Portugiese Guterres ist noch keine 10 Monate UNO-Generalsekretär und in der Zeit habe er bisher so vieles richtig gemacht und doch so vieles nicht erreicht, sagt Fredrik Steiger in New York.
Als UNO-Generalsekretär Antonio Guterres sich selber als Vermittler in der Nordkorea-Krise anbot, reagierte niemand. Nichts illustriert besser, wie schwierig es zurzeit ist, die Vereinten Nationen in großen Konflikten ins Spiel zu bringen. Inzwischen meint Guterres fast kleinlaut:
A mediation can only take place when the parties to a conflict all want that mediation to occur.
Vermittlung sei halt nur möglich, wenn die entscheidenden Akteure damit einverstanden seien. Schon lange nicht mehr trat ein UNO-Generalsekretär sein Amt mit so viel Vorschusslorbeeren an. Guterres ist redegewandt, kennt den UNO-Apparat, ist reformwillig und energisch. Alles Einschätzungen, die sich bestätigten. So nimmt er etwa kein Blatt vor den Mund, wenn er die burmesischen Streitkräfte kritisiert.
There have been disturbing reports of attacks by security forces against civilians, which are completely unacceptable.
Er versprach nicht nur Frauen zu fördern in der UNO, er hielt auch Wort. Mehr Frauen in Spitzenpositionen seien eine Notwendigkeit, eine moralische Pflicht und seine persönliche Priorität.
An urgent need, a moral duty and a personal priority.
Keine Frage, Guterres ist ganz anders als sein Vorgänger Ban Ki-moon. Der zurzeit in Singapur lehrende UNO-Experte Professor Francesco Mancini meint, er sei schon rein physisch präsenter, sei auch von den Großmächten viel weniger leicht zu ignorieren als der steife, etwas linkische Südkoreaner Ban.
Guterres ist harder to ignore when he is in a room, for example in a security council, than the previous secretary general.
Warren Hogue, der von seinem Bürofenster im International Peace Institute direkt über die First Avenue zum UNO-Sitz hinüberblicken kann, sagt, schon bisher habe jeder neue UNO-Generalsekretär versprochen, die UNO zu reformieren, schlanker, schneller, schlagkräftiger zu machen.
All new secretaries general talk about reforming the UN. I think he will, because he has seen the results of an unreformed system.
Guterres hingegen ist der Erste, dem Hogue zutraut, tatsächlich anzupacken. Zumal er während 10 Jahren als Flüchtlingshochkommissar die Schwächen des riesigen Apparates selber erlebt hat. Ehrgeizige Reformen sind zugleich Guterres' Rezept, um die UNO-skeptische bis UNO-feindliche Regierung von Donald Trump an Bord zu holen. Denn er weiß, die UNO sind die Schlüsselmacht in den Vereinten Nationen. Ohne sie läuft wenig. Vermutlich zeigt diese Woche, ob er Erfolg hat. Zumindest erste Signale sind positiv. Donald Trump, dem es bisher nicht eilte, Guterres zu treffen, ist plötzlich voll des Lobes.
Secretary General Guterres, you have been fantastic.
Er preist gar Guterres' Reformprogramm.
I applaud the Secretary General for laying out a vision to reform the United Nations so that it better serves the people we all represent.
Der Schweizer Außenminister Didier Burkhalter spricht von einem Guterres-Stil, wenn es darum geht, die USA und andere Länder für seine Vorhaben zu gewinnen.
Je reconnais là le style Guterres, on avait parlé de ça au début de l'année, ça se passe un peu comme ça.
Auch Francesco Mancini findet, Guterres gehe geschickt vor, indem er einen guten Draht zur amerikanischen UNO-Botschafterin Nikki Haley etabliert.
He's been doing a great work in reaching out to the US ambassador to the UN, built a relation, personal relationship with her.
In anderen Bereichen jedoch tut er sich schwer, was jedoch kaum ihm anzulasten ist. Das weltpolitische Umfeld sei zurzeit ausgesprochen widrig.
He comes in a very difficult political context.
Deshalb spielt die UNO in großen Krisen und Kriegen, ob in Syrien, in Burma, in der Ukraine, im Jemen, zwar humanitär eine wichtige, politisch aber bloß eine Nebenrolle. wenn immer große Mächte zerstritten sind, sei der UNO-Generalsekretär ziemlich einsam.
So he's a bit on his own.
Guterres wolle deshalb nicht mit dem uneinigen Sicherheitsrat identifiziert werden, erklärt Warren Hoke.
He's smart enough to make sure he's not identified with the Security Council.
Und weil er wisse, dass die UNO Kriege oft nicht beenden, Konflikte nicht schlichten könne, gehe er einen anderen Weg. Er positioniere die UNO in der Prävention, aktiv sein, bevor Spannungen eskalieren und in ein Blutvergießen münden. So will er die Vereinten Nationen vom Verlierer-Image befreien. Den Versuch ist es wert, doch die Kritik an der UNO bringt das schwerlich zum Verstummen.
Rendezvous 5 vor 1. Wie viel Geld sollen Asylbewerber bekommen, die zwar abgewiesen sind, aber nicht in ihr Heimatland zurückgeschickt werden können, weil dort Krieg ist? Wer im Kanton Zürich lebt, darf am Sonntag darüber abstimmen. Im Moment ist es so, dass vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer in Zürich Sozialhilfegelder bekommen. Jetzt wollen dies Regierung und Parlament ändern und nur noch Fürsorgeleistungen zahlen, wie fast alle anderen Kantone. Viele Zürcher Gemeinden wehren sich aber dagegen. Christoph Brunner.
Sie kommen vor allem aus Eritrea, Syrien, Afghanistan oder Somalia. Insgesamt halten sich im Kanton Zürich zurzeit 5.800 vorläufig Aufgenommene auf. Die meisten von ihnen dürften jahrelang in der Schweiz bleiben. Deshalb sollen sie sich so gut wie möglich hier integrieren, die Sprache lernen, eine Arbeit finden. Seit einem Volksentscheid vor 6 Jahren finanziert der Kanton Zürich diese Integrationsmaßnahmen über die Sozialhilfe, wie Raphael Golter, Sozialvorsteher der Stadt Zürich, erklärt.
Das heisst, es ist Geld vorhanden für Sprachkurse, für Qualifikationskurse, für Berufseinstiegspraktika. Also es geht um all das, was diese Menschen brauchen, damit sie eben den Berufsalltag und somit einem existenzsichernden Erwerbseinkommen näherkommen.
Das sei zwar ein schöner Plan, entgegnet SVP-Kantonsrat Claudio Schmid. In der Realität funktioniere er aber nicht. Immer mehr vorläufig Aufgenommene würden, statt zu arbeiten, Sozialhilfegelder beziehen.
Es hat eine regelrechte Sogwirkung gegeben. Die Kosten sind explodiert. Das ist in der Staatsrechnung bemerkt worden. Gleichzeitig sehen wir in den Gemeinden, dass kein Anreiz zur Arbeit herrscht. Und das kann es nicht sein.
Die Zürcher Kantonsregierung stützt Schmids Argumentation. 2011 seien noch mehr als 42% der vorläufig Aufgenommenen einer Arbeit nachgegangen. Heute seien es nur noch 30-35%, schreibt der Regierungsrat. Das Ziel, mehr Leute mit einem negativen Asylentscheid zum Arbeiten zu motivieren, sei also deutlich verfehlt worden, so Claudio Schmid.
Es ist ja völlig Ökonomie des Menschen, dass der Anreiz für Arbeit schwindet. Wenn jemand Geld erhält, in diesem hohen Umfang mehr Geld als ein AHV-Rentner. Und das ist nicht in Ordnung.
Der Kanton Zürich ist neben Basel-Stadt der einzige Kanton, der den vorläufig Aufgenommenen die volle Sozialhilfe bezahlt. In allen anderen Kantonen gelten heute schon tiefere Ansätze. Auch deshalb wollen die Bürgerlichen und die Kantonsregierung in Zürich wieder zum Prinzip der Asylfürsorge zurückkehren. Vorläufig Aufgenommene sollen also nur noch 10 bis 15 Franken pro Tag erhalten. Der Kanton erhofft sich so Einsparungen von bis zu 10 Millionen Franken. Den Gemeinden aber entstünden so massive Mehrkosten, warnt der Zürcher Sozialvorsteher Raphael Golter. Denn bislang hätten die Gemeinden vom Kanton zusätzliche Beiträge an die Sozialhilfe erhalten. Diese würden künftig wegfallen.
Also im Fall von Zürich haben wir das mal hochgerechnet und das wären etwa 3-5 Millionen Franken jährlich, die wir zusätzlich ausgeben müssten, wenn wir die heutigen Integrationsmaßnahmen aus der eigenen Kasse in Zukunft finanzieren wollen.
Für Raphael Golter ist klar, manche Gemeinde werde dann die Integrationsmaßnahmen streichen, um Geld zu sparen. Und das motiviere vorläufig Aufgenommene kaum, sich eine Arbeit zu suchen. Ob es soweit kommt, entscheidet sich an der Urne am 24. September. Eine Abstimmung, die man auch in Basel-Stadt mit Spannung erwartet. Denn auch dort gerät die Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene zunehmend unter Druck.
Christoph Brunner. Die Ski-WM 2017 in St. Moritz. Wir denken gern zurück an die Medaillen, das gute Wetter, die gute Stimmung und den Abschied der Kommentatoren Russi und Hüppi. Aber was bleibt sonst vom Anlass? Darum geht es im Tagesgespräch im 1. und 4. Nach den Schlagzeilen. Bitte, Valerie Wacker.
Der Nationalrat hat die sogenannte RASA-Initiative mit 125 gegen 17 Stimmen abgelehnt. 50 enthielten sich. Auch die drei Gegenvorschläge zur RASA-Initiative wurden abgelehnt. Der Nationalrat hat fast 5 Stunden debattiert. RASA will die SVP-Zuwanderungsinitiative rückgängig machen. Systemrelevante Banken sollen Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer als Kunden akzeptieren müssen. Das verlangt der Ständerat. Finanzminister Ueli Maurer sprach sich gegen den Vorstoß aus. Der Wirbelsturm Maria hat auf der Karibikinsel Dominica eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Inzwischen ist der Sturm auf Kategorie 4 herabgestuft worden, bringt aber wohl weiter hohe Wellen, Sturmfluten und Erdrutsche.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.